Heute mit einem Beitrag über das Institutskolloquium vom Ludwig-Uhland-Institut mit der Frage Wiederkehr der Klasse. Neue kulturwissenschaftliche Perspektiven auf soziale Ungleichheit. In der ersten Hälfte dieser Stunde werden Ausschnitte aus dem Institutskolloquium mit Christina Möller und Markus Rieger-Ladig gezeigt. In der zweiten halben Stunde wird ein anschließendes Interview mit Markus Rieger-Ladig über das Thema gezeigt. Die beiden debattierten im Rahmen des Institutskolloquiums über die Bedeutung der sozialen Klasse an Universitäten.
Ich darf den ersten Gast gleich vorstellen. Das ist Christina Möller. Sie ist seit knapp 4 Jahren Vertretungsprofessorin für Soziologie an der FH Dortmund. Und ihre akademische Biografie ist durchaus ungewöhnlich, beziehungsweise die gesamte Bildungsbiografie, was mit dem Thema heute viel zu tun hat. Sie hat 13 Jahre nach ihrem Hauptschulabschluss und einer Beamtinnenlaufbahn bei der Deutschen Bundespost das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg abgelegt, dann Erziehungswissenschaften mit den Nebenfächern Soziologie und Psychologie studiert und mit einem Promotionsstipendium der Hans-Böckler-Stiftung dann 2014 promoviert.
Christina Möller stellt zunächst den sogenannten Bildungstrichter vor. Das ist ein Schaubild, das eben aufzeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit als Kind von AkademikerInnen ist, einen hohen Abschluss zu erlangen und wie hoch die Wahrscheinlichkeit von Nicht-AkademikerInnen ist. Der Trichter beginnt also mit Kindergarten und Grundschule und ist da noch ziemlich breit, weil die meisten Kinder eben Kindergarten und Grundschule besuchen und verdünnt sich bei Nicht-Akademiker-Kindern nach oben hin immer mehr.
Nicht-Akademiker-Kinder kommen nur zu 21% bis zum Studium und am Ende wird von diesen 100 Nicht-Akademiker-Kindern maximal eine Person den Doktorgrad erwerben. Bei den Akademiker-Kindern sehen Sie schon den großen Unterschied, dass von denjenigen 74% bis zum Hochschulstudium kommen und 10 bis zum Doktorgrad, das heißt auch gleichzeitig 10-mal so wahrscheinlich oder so häufig wie ein Kind, das eben nicht in einer akademischen Familie groß wird. Und akademisch meint hier, mindestens ein Elternteil hat einen Hochschulabschluss. Ja, die Verläufe sind sehr ungleich in Abhängigkeit eben der sozialen Herkunft.
Möller thematisiert auch ihren eigenen Zugang zum Thema und ihren Weg, diesen wissenschaftlich zu bearbeiten.
Ich würde dann erstmal darauf eingehen, kurz, wie ich darauf schaue. Klar, ich bin auch selber betroffen, in Anführungsstrichen. Und ich habe lange in der Hochschul- und Genderforschung gearbeitet und habe dann festgestellt, wenn es um Chancengleichheit in wissenschaftlichen Karrieren ging, ging es immer um das Geschlechterverhältnis. Es ging immer darum, Frauen mehr in Führungspositionen zu bringen und woran macht sich diese Ungleichheit fest? Da ich aber tatsächlich, wie gesagt, Hauptschülerin war und da eine ganz andere Perspektive nochmal und ganz andere Erfahrungen auch gemacht haben und dann Dinge beobachtet habe aufgrund meiner sozialen Herkunft, habe ich mir dann gedacht, ich schaue mal, wie sieht es denn eigentlich aus bei der wissenschaftlichen Karriere nach sozialer Herkunft und siehe da, es gab eigentlich keine Daten, keine differenzierteren Daten. Und das war dann endlich mein Dissertationsprojekt, dass ich dachte, das muss man doch mal anpacken. Und dementsprechend habe ich 2010 eine Online-Erhebung durchgeführt an den Universitäten in Nordrhein-Westfalen. Ich habe alle Professorinnen angeschrieben und mit der Bitte um Teilnahme. Und es haben glücklicherweise 1340 teilgenommen. Es waren 26% und es war eine sehr solide Datenbasis. Und habe die unter anderem, also ich habe nach ihrer sozialen Herkunft gefragt, aber auch intersektional Perspektiven eingenommen, also mit Geschlecht korreliert und auch mit Migrationsaspekten. Im zweiten Schritt habe ich dann biografische Zugänge gewählt, über narrative Interviews mit Klassenübergängerinnen, die ProfessorInnen geworden sind, vornehmlich aus den Sozialerziehungs- und Rechtswissenschaftlern und habe zum Teil auch diese Biografien analysiert, im Hinblick auf soziale Scham beispielsweise.
Auch zur sozialen Herkunft von ProfessorInnen hat Möller eine Studie mitgebracht. Diese teilt die untersuchten ProfessorInnen nicht einfach nach akademischen und nicht-akademischen Hintergründen ein, sondern schaut differenzierter nach sozialer Herkunft.
Dann habe ich natürlich ein paar Zahlen auch mitgebracht zur Professur. Das ist jetzt ein Querschnitt über alle Professorinnen und das ist noch ein bisschen ein geschöntes Ergebnis, weil es Nordrhein-Westfalen ist und beispielsweise nicht Baden-Württemberg oder Bayern. Ich gehe davon aus, dass es in Nordrhein-Westfalen teilweise noch ein bisschen sozial offener ist als in anderen Bundesländern, die ich gerade genannt habe. Und es sind alle Generationen, das heißt, hier sind auch ältere Generationen sind drin, die eben im Zuge der Bildungsexpansion von diesen Öffnungen des Bildungswesens profitiert haben. Es zeigt sich mittlerweile aber eine soziale Schließung. Das heißt, es werden immer weniger, die eben zur Professur kommen, die aus unteren Klassen stammen. Das ist hier erstmal in Anlehnung an ein soziales Herkunftsgruppenmodell, was ich gewählt habe. Das heißt, ich gucke jetzt eben nicht, sind es nur akademische Elternhäuser oder nicht akademische, sondern welchen Berufsstatus haben die Eltern? Und das ist ein Modell, mit dem ich eben gerechnet habe. Und Sie sehen, es sind rund 11% aus Arbeiterklassen oder ähnlich situierten Familien wie einfache Angestellte oder Beamte. Und auf der anderen Seite, nämlich über ein Drittel, sind aus sehr privilegierten Elternhäusern akademische Führungskräfte, Beamte des höheren Dienstes. Ein Drittel stammen eben aus diesen, tatsächlich in der Erwerbsbevölkerung, muss man so sagen, sind Minderheiten in der Gesellschaft, während die Arbeiterklasse in diesem Zeitraum, weil wir gucken ja immer rückwärts auf die Elterngeneration, die waren da tatsächlich 50-60% der Erwerbsbevölkerung. Das heißt, die Unterrepräsentanz wird dadurch deutlicher, wenn man eben das in, noch historisch in diesen gesellschaftlichen Zusammenhang stellt.
Uni ist allerdings nicht gleich Uni. Von Fach zu Fach unterscheiden sich die sozialen Ungleichheiten. Das hängt auch mit der Prestigeträchtigkeit der einzelnen Fächer zusammen.
Eine Folie, die ich immer gerne zeige, weil das immer viele interessiert, sind die Fächergruppen. Ja, weil wir müssen immer genau schauen, wo gucken wir rein, welche Kontexte sind zu beachten, und Fächergruppen spielen eine große Rolle. Das sehen Sie an den Daten. Und Sie sehen, die juristischen und die humanmedizinischen Fächer liegen an der Spitze der sozialen Selektivität. Hier sind es rund 80% in juristischen Professionen, die eben eine sehr privilegierte Herkunft haben. Und auf den unteren Rängen sehen Sie unter anderem Erziehungswissenschaft, Sozial- und Politikwissenschaften, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften. Das heißt, hier sind deutlich mehr soziale Aufsteigerinnen.
Bildungsaufstieg wird dabei nicht immer einfacher. Nach Müll ist das Gegenteil der Fall.
Man muss sagen, trotz der großen Bildungsexpansion seit den 60er, 70er Jahren und wirklich vielen neuen Zugängen zum Studium gibt es nach wie vor große Unterrepräsentanzen. Das habe ich ja mit der ersten Folie zu zeigen versucht, von nicht-akademischen Herkunftsgruppen an den Universitäten. Das betone ich, weil an den Fachhochschulen das doch ein bisschen anders aussieht und vor allen Dingen dort in prestigereicheren Disziplinen. Es gibt im Laufe der Geschichte, im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte soziale Differenzierungs- und Schließungsprozesse nach Hochschulen. Denken Sie an die Exzellenzstrategie, die jetzt auch politisch versucht, tatsächlich Hochburgen und Elite-Hochschulen zu etablieren in Deutschland. Und man weiß aus dem Ausland, dass damit einhergehend auch soziale Schließungsprozesse vonstatten gehen. Und auf der anderen Seite verweise ich eher wieder auf die Fachhochschulen, die doch noch deutlich sozial offener sind für untere Klassenmitglieder. Und es gibt, darauf habe ich schon hingewiesen, Schließungstendenzen tatsächlich in den höheren Statusetagen. Nämlich bei der Promotion ist es schon nachgewiesen worden, dass also immer weniger beispielsweise aus Arbeitergruppen auch tatsächlich zur Promotion schaffen oder auch auf die Professuren berufen werden. Das hat also natürlich immer einen längeren Vorlauf. Durch diese längeren Qualifizierungsphasen muss man immer rückwirkend schauen. Aber es gibt tatsächlich eindeutige Schließungstendenzen, die aus ganz unterschiedlichen Erhebungen auch resultieren.
Wie funktionieren allerdings diese Ausschlüsse von Menschen aus ArbeiterInnenfamilien genau? In einer liberalen bzw. neoliberalen Sichtweise wird ja nicht zwischen Herkunft offiziell unterschieden. Um hier Erklärungsweisen zu finden, braucht man Theorie. Ein Theoretiker liefert Möller nach besonders gute Antworten auf diese Fragen.
Ich arbeite viel mit Pierre Bourdieu, weil ich seine Theorie immer noch so diejenige mit der größten Reichweite und auch mit der größten Erklärungskraft eigentlich ansehe.
Pierre Bourdieu war ein Sozialphilosoph und Soziologe aus Frankreich. Er meinte, dass jeder Mensch von seiner Geburt an ein verschieden großes Volumen an unterschiedlichen Kapitalsorten mitbringt. Beispielsweise kann jemand wenig Geld oder Besitztümer haben, also wenig ökonomisches Kapital, aber trotzdem einen sehr hohen Bildungsabschluss, also viel kulturelles Kapital, und steht in der Regel gesellschaftlich gesehen somit besser da als jemand mit einem ähnlich großen ökonomischen Kapital und einem niedrigeren Bildungsabschluss. Ihm oder ihr sind wahrscheinlich mehr Chancen und Türen offen. Auch soziales Kapital spielt eine Rolle. Die richtigen Menschen zu kennen und die richtigen Kontakte zu haben, kann im Berufsleben und in anderen sozialen Situationen eine erhebliche Rolle spielen. Aus diesen Gegebenheiten, die zunächst einmal von der Herkunftsfamilie abhängen und später im Übergang zur nächsten Generation nach Bourdieu ganz schwer zu ändern sind, ergeben sich ganze Lebensweisen und Lebensstile. wie Menschen mit verschiedenem Kapital in den verschiedenen Bereichen essen beispielsweise oder sich kleiden oder sprechen, ist nach ihm sehr verschieden und führt zur äußeren Sichtbarkeit von den jeweiligen Herkunftsklassen. Diese Lebensweisen oder Lebensstile nennt Bourdieu Habitus. In der herrschenden Norm gelten dabei manche Lebensweisen als gut und okay und manche als verwerflich oder schlecht. Anhand des jeweiligen Habitus findet nach Bourdieu die Selektion statt. Nicht so offensichtlich und deshalb schwieriger angreifbar. Wie die empirischen Daten gezeigt haben, spielt Klasse ja durchaus eine Rolle auf dem Bildungsweg. Fragen von Relevanz für jede und jeden Einzelnen sind also:
In welchen Familien werde ich tatsächlich groß? Wie viel Kapital lag dort vor? Wie stark ist die Fremdheit und die Distanz zu diesen Geflogenheiten der akademischen Welt?
BildungsaufsteigerInnen werden durch dieses Gefühl, nicht zu passen, das dadurch entsteht, stark verunsichert.
Immer wieder Themen sind fehlende Selbstverständlichkeiten von BildungsaufsteigerInnen oder sozialen Aufsteigerinnen und fehlendes Vertrauen auch in die eigenen Fähigkeiten und das ganz jenseits von Kompetenzen der Person. Also hier wird wirklich Strukturelles individualisiert, ja, dass man einfach an sich selber zweifelt, anstatt zu sehen, dass es eben auch ungleiche Voraussetzungen sind, die man mitbringt in der Hochschule und sich dadurch unterscheiden kann. Und damit verbunden auch eine geringere Zielsicherheit und fehlende Karrierestrategien. Das heißt, AufsteigerInnen, da spricht man häufig von dem sogenannten Treppenstufenaufstieg. Was bedeutet, dass eben kaum jemand irgendwie das große Ziel schon im Blick hat, zumindest nicht die Professur bei den Wissenschaftlerinnen, weil sie einfach nicht gewohnt sind, in diesen Statuskategorien zu denken, sondern es wird Schritt für Schritt irgendwie die nächste Passage gemeistert, ohne tatsächlich irgendwie was anzuvisieren. Das ist häufig rückwirkend so zu rekonstruieren.
Dieses scheinbare Defizit der Herkunft, das BildungsaufsteigerInnen fühlen würden, versuchten diese zu kompensieren.
Also beispielsweise durch enormen Arbeitseifer, dieser Fleiß und dieses Kompensieren von diesen Gefühlen, okay, hier gehöre ich nicht wirklich hin, deswegen muss ich mich umso mehr reinhängen, das wird anscheinend in manchen Studien tatsächlich deutlich.
Die Entfremdung von der eigenen Herkunftsfamilie, die damit einhergeht, und die soziale Scham hören Möller nach selbst dann nicht auf, wenn man ganz oben angekommen ist. Dies kam bei der Umfrage, die sie zu ProfessorInnen gemacht hat, heraus.
Sie sprechen unter anderem von einem Spagat zwischen den Welten, zwischen einem Brückenschlag, den sie vollführen, von einem zumindest temporären Doppelleben und von einem Double Consciousness, also ein doppeltes Bewusstsein. Das heißt, auch wirklich erfolgreiche ProfessorInnen aus unteren Klassen haben doch häufig, teilweise ihr ganzes Leben, eine dauerhafte Arbeit an selbst zu leisten.
Der zweite Gast ist, wie schon erwähnt,
Professor Markus Rieger-Ladig. Er ist seit 2013 Professor in Tübingen in der Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Allgemeine Pädagogik, hat Philosophie, Germanistik und Erziehungswissenschaft studiert.
Rieger-Ladig betont, dass in der Universität die Herkunft oft nicht thematisiert und reflektiert würde, weil sie scheinbar keine Rolle spiele und die Erkenntnis, die große, unabhängig von ihr sei. So beispielsweise seine Erfahrungen aus seinem Philosophiestudium.
Klassischerweise ist das überhaupt kein Thema. Also das vielleicht nochmal ganz kurz, ja. Da gibt es irgendwie so ein berühmtes Zitat von Bacon: Von uns aber schweigen wir. Ja, das ist auf Latein, das heißt übersetzt: Von uns aber schweigen wir. Nach dem Motto: Meine Person, mein Geschlecht, meine Herkunft spielt überhaupt nichts, tut überhaupt nichts zur Sache. Es geht nur um den Heiligen Text. Und so habe ich Philosophie studiert. Ja, das heißt also, wenn Sie interessiert, wo kam der Typ eigentlich her, wie sah der aus, hat er sich für die Frankfurter Eintracht interessiert, das wusste man überhaupt nicht, es war kein Thema. Ja, das wären Sie, wenn Sie in Bonn in der Philosophie studiert hätten, es wäre undenkbar gewesen, über sowas nachzudenken. Ja, das sind sozusagen, heute würde man sagen, das sind kleine so Mikroaggressionen, ja, aber gab es damals, glaube ich, noch nicht den Begriff. Anyway, also, das heißt, dass wir jetzt darüber sprechen, würde ich sagen, das ist schon auch mal ein Statement, ja. Und deshalb werde ich auch wahrscheinlich mal den Namen meiner Oma nennen, Josephine, die ich irgendwie sehr geschätzt habe. Das heißt, ich werde tatsächlich jetzt erklären, warum ich zu diesen Themen komme, also soweit ich es denn weiß. Ja, das wissen wir ja irgendwie, vieles, glaube ich, wissen wir irgendwie gar nicht. Meine Oma war in Stellung, ja, und meine Oma hat bei einer Fabrikanten irgendwie Familie gearbeitet, also bei einem Prokuristen. Ich habe mit meiner Mutter jetzt noch mal irgendwie darüber gesprochen. Das war die Herrschaft. Man war bei der Herrschaft angestellt. Und von der Herrschaft strahlte etwas ab, vom Glanz der Herrschaft strahlte auf sie etwas ab, weil sie zum Beispiel an der Mangel war, weil sie die Bettwäsche machen durfte, weil sie die weiße Tischdecke machen durfte. Ja, das ist meine Oma, die ich sehr, sehr geschätzt habe, die, ich glaube, 6 Jahre lang irgendwie die Schule besucht hat. Und dann ist Jahre später, als ich starb, kam das Zeugnis raus, hat meine Mutter fiel das in die Hand, da stand immer nur vorzüglich. Die hat Bestnote. Die hat bei 10 Noten 10-mal irgendwie die Bestnote. Und niemand hat sie gefragt, Josephine, niemand hat sie gefragt. Was könntest du dir denn vorstellen? In dem Kreis war eine Lehre, das ist der Spessart, ja, also bayerische Teil, eine Lehre zu machen, wäre eine Auszeichnung gewesen. Nein, Kleiderfabrik, fertig aus. Die Kids sind nicht gefragt worden.
Dass besonders der Theoretiker Pierre Bourdieu für BildungsaufsteigerInnen besonders interessant ist, steht auch für Riegeladig fest. So berichtet er aus seiner Erfahrung zu einer Bourdieu-Tagung.
Ich habe 2005 eine Tagung gemacht, eine Bourdieu-Tagung. Das war die erste Bourdieu-Tagung im deutschsprachigen Raum. Das war schon einigermaßen spektakulär. Also ich war da irgendwie schon promoviert, aber kein Prof. Und wir dachten anfangs, wir hatten keine Organisation im Rücken. Wir dachten, da kommen 30 Leute, 40 Leute. Es wurde immer größer. Wir waren zum Schluss in einem großen Hörsaal irgendwie in Frankfurt an der Uni. Und da kamen wirklich Leute irgendwie zusammen, die an ihrer Diss saßen, die ihre Magisterarbeit schreiben wollten und die darauf gewartet haben, endlich wird mal hier in diesem Kreis in Bourdieu gelesen. Und da saßen wir beim Frühstück und stellten fest, das sind alles Aufsteigerbiografien, die ganzen Referentinnen. Und jetzt würde ich sagen, das ist kein Zufall. Ja.
Vor dem Kontext von Bildungsungleichheiten, die Christina Möller bereits in ihrem Kurzvortrag mit Studien belegt hatte, stellt sich für Riegeladig die Frage, wen befragt man denn zu Problemen an Schulen? Er kommt zum Schluss, eben nicht die große Mehrheit erfolgreicher AbsolventInnen, die es relativ glatt geschafft hat, da es ihnen eben in die Wiege gelegt wurde. Stattdessen bedient er sich hier einem Medium, das nach anderen Regeln funktioniert, die Literatur.
Also jetzt mal ein bisschen polemisch formuliert, könnte man sagen, es werden immer die falschen Lehrer. Also wer wird Mathematiklehrer? Ja, jemand, der wie in Mathe eine 1 hatte und in Physik sowieso und der macht dann irgendwie, studiert dann Bio und Mathematik, wird dann Mathelehrer und weiß überhaupt nicht, was für Probleme auf jemanden auftauchen, der irgendwie mit Kurvendiskussion nicht anfangen kann. Ja, so, versteht, also denen, die das sowieso sozusagen easy immer in den Schoß gefallen ist, die werden dann irgendwie auch noch Lehrerinnen und Lehrer. Ja, so, und wenn wir die jetzt irgendwie fragen über Bildungseinrichtungen oder über die erfolgreich sind, das hilft uns herzlich wenig. Ja, wir brauchen eigentlich so Typen wie Daniel Pinnack, das ist eigentlich ein Krimi-Autor, hat ein tolles Buch geschrieben, Schulkummer, grandios. Das ist ein Blick hinter die Kulissen. Und das ist sozusagen jetzt meine Erwartung, sozusagen diesen Leuten irgendwie zuzuhören, was die irgendwie, wenn die von ihren Beschämungen, von ihren Demütigungen sprechen. Das ist sozusagen ein Blick hinter die Kulissen.
Auch 2 weitere Autorinnen, die im Bereich von Bildungsaufstieg spannend seien, werden genannt. Die österreichische Schriftstellerin Adelheid Popp und die französische Schriftstellerin Annie Arnaud.
Adelheid Popp, Jugend einer Arbeiterin, Wien um 1900, schreibt das Buch, jetzt müssen wir sagen, natürlich erstmal irgendwie anonym. Warum? Weil sie sagt, das sind nicht meine Erfahrungen. Ja? Meine Erfahrungen, das ist super bürgerlich. Ja? Das sind gar nicht meine Erfahrungen. Das sind, wenn sie als Frau in der Arbeiterklasse in Wien aufwachsen, dann machen sie diese Erfahrung. Deshalb hat sie das gar nicht mit ihrem Namen geschrieben. Ich lese immer wieder an ihr, eine fantastische Autorin, würde ich jetzt irgendwie sagen, die versucht, ihren Vater und ihre Mutter zu porträtieren und sie weiß, sie kann es nicht in der Form einer Autobiografie, dann verrät sie ihre Eltern. Ja, weil das ist sozusagen die Biografie, das müssen wir jetzt mit Bourdieu, können wir gerne diskutieren, eine Biografie, wie die Autobiografie, eine verlogene Gattung, ja. Also das heißt, wie davon sprechen, ohne meinen Vater zu verraten, ohne meine Mutter zu verraten. So, und auf diese Weise wird sie letztlich, erfindet sie eine neue Gattung. Und das ist eine neue Form des Erzählens, eine neue Form eben des Schreibens. Es ist für mich als Erziehungswissenschaftler irgendwie super interessant.
Diese neuen Weisen des Erzählens, die für das Thema Bildungsungleichheiten besonders erkenntnisstiftend seien, beschreibt Riegeladig genauer.
Also manche davon sind Schriftstellerinnen, andere sind Soziologen, andere sind sozusagen wie dazwischen. Ja? Andere sind auch irgendwie Journalistinnen, aber irgendwie akademisch ausgebildet. Ich würde jetzt sagen, die wenden sich ja eigenen Herkunft zu in erkenntnisstiftender Absicht. Ja? Und sie sind letztlich gezwungen, dabei eine neue Gattung zu erfinden. Es sind neue Stimmen, es sind andere Stimmen, ja, es ist ein anderes Vokabular und darauf sind wir dringend angewiesen, nach meiner Einschätzung in der Erziehungswissenschaft.
Riegeladig selbst war zwar kein Arbeiterkind, als erster Akademiker in der Familie war ihm die Uni aber zunächst auch nicht ganz vertraut.
Und jetzt vielleicht noch irgendwie das Persönliche, muss ich gestehen, mein Vater war leitender Angestellter, also ich gehöre schon zu diesem gehobenen, glaube ich, sozusagen Herkunft, also tut mir leid, kein Mythos von Arbeiterkind, aber der erste Akademiker, also der erste, der Abitur gemacht hat, studiert hat und so weiter. Also als ich an die Uni kam, kannte ich mich jetzt auch nicht aus, ja, und dann wurden sie gefragt, ja, Lehramt wollte ich studieren, so typisch wie viele, die sonst nichts einfällt, ja, und dann sage ich, ja, Germanistik, ja, ich brauche noch ein zweites Fach, okay, gut, habe ich mein zweites Fach überlegt. Dann habe ich geschaut bei diesen Blättern zur Berufskunde, ja, das ist so DIN A5 orangefarben, die Älteren kennen das vielleicht noch. Dann habe ich mir das für Philosophie angeschaut, da stand da Berufsaussichten, Doppelpunkt, keine, ja, grandios, habe ich dann irgendwie trotzdem studiert.
Nach den Kurzvorträgen der beiden und vor der offenen Diskussion stellten die ModeratorInnen selbst ein paar Fragen an die beiden eingeladenen Gäste.
Warum gibt es so ein Comeback der Klasse und womit hat es zu tun?
Jetzt mal meine erste Mini-Mini-Mini-These wäre, wir hören endlich auf mit dem Selbstbetrug. Ja, also man hat in Deutschland lange nicht von Klasse gesprochen. Das war nicht schick. Das war verpönt. Ja, so. Das heißt also, dass so ein Versprechen war, diesen schmutzigen Klassenkampf, den haben wir hinter uns. Ja, und dann, jetzt bin ich ein bisschen polemisch, dann gab es diese grandiose Metapher von dem Fahrstuhleffekt. Und das war das Nächste, das ging sozusagen nahtlos weiter. Ja, also nach dem Motto, Fahrstuhleffekt heißt jetzt für alle, die das jetzt irgendwie nicht kennen, Achtung, der Klassiker wäre natürlich, Sie kennen ja alle den Fahrstuhleffekt. Ja, klassischerweise erklärt man das dann nicht, aber wir tun es natürlich jetzt. Also ganz banal, Sie stellen sich jetzt einen Fahrstuhl vor und sozusagen alle fahren eins nach oben. Wichtig ist jetzt, die Abstände werden gar nicht geringer. Ja, darum hat man nicht besonders viel nachgedacht. Sozusagen, die bleiben gleich. Ja, wer oben einsteigt, sozusagen, fährt noch weiter irgendwie nach oben. Aber anyway, sozusagen, die Hoffnung war, alle steigen nach oben und alle sind irgendwie befriedet. Alle sind irgendwie Gewinner irgendwie von diesem Gesellschaftssystem und dann ist es doch eigentlich irgendwie gut. Ja? Und das ist letztlich ein Selbstbetrug gewesen. Ja? Also klar, es gab eine zunehmende Durchlässigkeit. Das ist, glaube ich, scheint mir schon irgendwie einigermaßen unstrittig zu sein. Aber ich glaube, das ist letztlich wirklich ein kollektiver Selbstbetrug gewesen. So, und jetzt gibt es eine neue Metapher, die zirkuliert. Das ist der Paternoster-Effekt, ja, von Reckwitz. Das Paternoster, das ist jetzt deshalb sehr viel passender. Beim Paternoster in Frankfurt, können Sie ihn auch sehen im Uni-Hauptgebäude, sozusagen für jede Kabine, die nach oben fährt, fährt einer nach unten. Und das ist eine völlig andere Metapher, ja, ein völlig anderes Bild. Und das ist leider Gottes irgendwie sehr viel treffender. So, und ich glaube, also, und jetzt tatsächlich würde ich sagen, ist es so mit Händen zu greifen, dass selbst die bürgerliche deutschsprachige Soziologie irgendwie darauf irgendwie reagiert. Und ich glaube jetzt, es gibt also tatsächlich so eine einsetzende Selbstkritik auch im liberalen und linksliberalen irgendwie Bürgerinnentum. Und ich glaube, es gibt mittlerweile auch so ein Interesse, vielleicht sogar einen Hunger nach anderen Lebenswelten.
Also wir müssen tatsächlich auch ins Ausland gucken, also USA und Frankreich, glaube ich, die Sorge um den Rechtsruck und die Versuche, eine Erklärung, warum auch vor allen Dingen auch untere Klassen die damals selbstverständlicherweise sehr solidarisch waren, auch mit migrantischen Gruppen, dass die plötzlich Marine Le Pen wählen. Und ich glaube auch, dass diese Spaltung, diese Klassenspaltung in Deutschland einfach sichtbarer geworden ist. Das wissen wir aus den Medien. Wir wissen, 10% haben über 65% des Gesamtvermögens in Deutschland. Also das wird bekannter. Manchmal wundern sich noch Studierende, wenn ich diese Zahlen mal so belege, wie das wirklich aussieht. Viele wissen es dann doch nicht, aber ich glaube, es wird ein größeres Bewusstsein hergestellt, eben, dass mehr Menschen darüber sprechen, über die Spaltung, und sie wird sichtbar. Wir haben noch nie so viele Obdachlosigkeit gehabt in Deutschland, in einem reichen Land. Das heißt, die Verteilungsfragen, glaube ich, sind einfach notwendig, weil es offensichtlich für jeden wird, dass sich in Deutschland einiges in den letzten Jahren und Jahrzehnten in die falsche Richtung entwickelt hat. Diese Individualisierungstheorie gab es ja auch nur in Deutschland so prominent, ja. Die gab es ja in den USA und Frankreich und überhaupt gar nicht so, sondern der Klassenbegriff war woanders nicht weg, nur in Deutschland. Und ich glaube, dass da jetzt einfach durch politische Sensibilität und das Bedürfnis nach Erklärungen jetzt wieder da ist.
Wie sieht's denn aus an den Unis gerade? Wie ist da nochmal Ihre Diagnose vielleicht auf den Punkt gebracht? Welche Rolle spielt da soziale Ungleichheit? Welche Rolle spielt Klasse? Und eine ganz pragmatische Frage, was würde Uni denn vielleicht gerechter machen? Oder braucht es das gar nicht?
Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Das ist schwierig. Also wie gesagt, ich habe ja nochmal auf die Disziplinen, auf die Hochschulen hingewiesen. Ich glaube, an den Fachhochschulen ist vieles deutlich offener und auch da höre ich diese Scham und diese Probleme. Und ich möchte nochmal ganz kurz Bourdieu thematisieren. Ich empfinde vor allen Dingen Dankbarkeit, und das vermittle ich auch immer und das erspüre ich immer wieder auch bei meinen Studierenden, denen ich Bourdieu nahelege und auch verständlich erkläre, weil man kann sie ja nicht unbedingt auf alle Texte von Bourdieu losschießen, ohne vielleicht mal so Grundlegendes zu erklären, weil ja Bourdieu sehr viel geschrieben hat. Und daher eher Dankbarkeit für seine Konzepte, für seine Sensibilität, auch durch seinen eigenen Aufstieg. Also, dass wir im Grunde Erklärungen haben und auch uns selbst besser verstehen lernen können. Und da hat Bourdieu, glaube ich, also bei mir wirklich einen dicken Stein im Brett, sozusagen. Und das versuche ich auch zu vermitteln an meinen Studierenden. Daher, das ist das eine. Und da würde ich auch anknüpfen. Also, meine Rolle sehe ich tatsächlich auch als Hochschullehrerin, in der ich ja gerade bin. Wer weiß, wie lange noch, weiß man nicht, bei befristeten Verhältnissen, aber ich versuche es zu bleiben und dass man einfach sensibilisiert. Und bei Studierenden, die eben Aufsteigerinnen sind, merke ich das täglich, alltäglich, ja, teilweise Unsicherheit und die brauchen vielleicht auch teilweise einfach mehr Gehör und auch für ihre persönlichen Bedürfnisse und Fragen. Es gibt ja mittlerweile Initiativen, arbeiterkind.de, die sich eben aus eigener Betroffenheit zusammengerauft haben. Ich finde aber, das muss strukturell angeboten werden von den Hochschulen. Die Hochschulen haben da im Grunde eine Bringschuld, wenn sie dann wirklich Chancengleichheit gewähren wollen. Ich habe ja am Anfang deutlich gemacht, dass natürlich die großen quantitativen Selektionen vor der Hochschule, schon lange vor der Hochschule beginnen, ne, das Bildungssystem ist eine Katastrophe, wenn ich das auch mal so deutlich sagen darf in Deutschland. Ich habe selber als Hauptschülerin, kann da wieder drüber singen, was das mit Menschen macht, eben diese ungleichen Verteilung im Alter von 10 Jahren. Also völlig anachronistisch, völlig fatal für viele Personen, die ganz anderes leisten könnten, wenn sie denn auch gefordert und gefördert werden. Daher lange vorher beginnen, aber auch an den Hochschulen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass BAföG nicht ausreicht. Abgesehen davon, dass es auch zu niedrig ist, ja, dass man davon eben nicht gut leben kann in unseren heutigen Zeiten und Verhältnissen, sondern auch, dass man auf der einen Seite auch die Lehrenden wirklich sensibilisiert, weil manche haben immer noch dieses engstirnige, wer hier nicht reinpasst, der hat hier nichts zu suchen, wer das nicht mitbringt. Ich finde das fatal, weil ich es auch so erlebt habe. Und das ist das eine, also die Lehrenden sensibilisieren, weil das Thema ist ja immer noch teilweise tabuisiert, ja, auch wenn wir über Klassismus mittlerweile mehr reden. Das ist das eine und tatsächlich auch weiterhin ein Empowerment bei den Betroffenen in dem Sinne, dass sie eben gestärkt werden oder auch von sich, dass man sie hört, dass man sie anhört, was braucht ihr. Das ist ja auch sensibel, ja, weil manche wollen sich auch eben nicht outen, ja, als Aufsteigerin oder als diejenige, die vielleicht eben, das klingt immer so, ich bin nicht ganz richtig, ich gehöre hier nicht hin und daher muss ich an die Hand genommen werden, aber sie zumindest anhören und Bedarfe ermitteln, so. Und das in enger Zusammenarbeit mit den Studierenden, das erhoffe ich mir, dass vielleicht noch möglich wird, denn so können wir nicht weitermachen. Es ist einfach fatal, wie viele Menschen wir abhängen und die überhaupt keine Chancen haben, tatsächlich auch höhere Bildungstitel zu erreichen und dadurch natürlich auch neue Weltsichten sich erschaffen können, wie das eben nun mal mit höherer Bildung auch vonstatten geht, wie wir das ja auch hier alle erleben gerade.
Nichts ist harmlos. Nichts an der Uni ist harmlos. Wer da sitzt, wie sie angesprochen werden, wie sie adressiert werden, auch räumlich irgendwie adressiert werden, nichts davon ist harmlos. Also das heißt, die Uni ist ein Ort symbolischer Gewaltverhältnisse. Ich sage jetzt auch gar nicht, dass wir das gar nicht mehr bräuchten. Ja? Ich würde auch nicht sagen, ich will auch keine Volkshochschule. Ich habe auch nichts gegen Volkshochschulen. Die Uni soll eine Uni bleiben und die Volkshochschule soll eine Volkshochschule bleiben. Aber die Universität, auch die Uni, ist ein Ort symbolischer Gewaltverhältnisse. Das zum Gegenstand zu machen, würde ich sagen, ist eine unserer ersten Aufgaben. Das heißt, wir müssen uns, teile ich völlig die Einschätzung von Frau Möller, die Demokratisierung von Bildungseinrichtungen immer weiter treiben. Ja? Sie ist noch sehr weit wie am Anfang. Ja? Und wir brauchen da, ich würde sagen, eine Entzauberung der Uni. Also wenn ich in meiner Vorlesung von meiner Oma erzähle, mir geht es in erster Linie darum, den Laden zu entzaubern. Ja? Also nicht zu glauben, da vorne irgendwie diese Profs, die kommen alle aus Professorenfamilien, die kommen wiederum aus Professorenfamilien. Nein, kommen sie nicht. Ja? Nicht alle wenigstens, nicht bei uns in der Zivilwissenschaft. Also sozusagen, ja, Bodensatz in der Disziplin. Also das irgendwie zum Gegenstand zu machen, und das ist nicht einfach. Also ich nenne jetzt nur mal ein kleines Beispiel. Bei uns gibt es jetzt einen Masterstudiengang in allgemeiner Erziehung und Wissenschaft. Wir haben da sehr dafür gekämpft und Geld eingeworben und so weiter und so weiter. Ja, ich habe da Stunden um Stunden dafür investiert. Ich bin super froh, dass wir den haben. Ich finde die Studis klasse und so weiter. So, und dann kam es, dann waren wir der, bei uns gibt es 15 Plätze. Die anderen Masterstudiengänge haben mehr Plätze, haben 25, zum Beispiel in der Sozialpädagogik. Das führt dazu, dass wir auf einmal so eine Aura des Exklusiven haben. Das wollten wir nie. Wir haben uns das auch nie darüber nachgedacht. Ja, das heißt, jetzt ist die Frage, schaffe ich es in den Master von der Allgemeinen? Aber ich würde sagen, die Arbeit, die müssen wir irgendwie leisten. Und zum Beispiel solche Veranstaltungen wie jetzt. Dieses Kolloquium so, wie Sie das organisieren, zu diesem Thema, ist ein kleiner Beitrag, würde ich sagen.